Okay, ja, das neue Jahr hat angefangen, ne? Wir sind schon drin, haben es doch wieder geschafft. Und was es wohl so alles bringen mag, das neue Jahr? Bin mal ganz gespannt. Ich finde es immer wieder schön, so eine neue Seite aufschlagen zu können, einen neuen Kalender in die Hand zu nehmen und irgendwie so da drauf zu gucken und sagen, na, was da wohl wieder alles drin sein wird. Welche Überraschungen, welche schönen Überraschungen. Und wenn wir mit dem Vater im Himmel unterwegs sind, hey, dann gibt es immer schöne Überraschungen. Gott ist gut. Ne? Hat sich schon bei dem einen oder anderen rumgesprochen, dass Gott gut ist. Und wenn Gott wirklich gut ist und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann wird es gute Überraschungen geben mit ihm. Das ist einfach so. Wow. Okay, ihr seid schon mal überrascht worden mit einem Gemeinde-Warm-up. Habt ihr noch nie erlebt, ne? Das war schon die erste Überraschung. Mal gucken, was er heute noch alles so für uns bereithält. An Liedern, nachher an Predigt, an Botschaft. Wir wollen auch noch zum Schluss Abendmahl feiern, bin ich auch schon ganz gespannt. Im Kinderprogramm, welche Überraschung es da wohl für euch geben wird heute. Wow. Und an so persönlichen Begegnungen miteinander und auch mit dem Vater im Himmel, so mittendrin. Lieber Vater, und das, darum bitten wir dich, dass du uns überrascht, positiv, unerwartet. Und da du gut bist, wird es was Gutes sein. Also, Vater, wir machen unsere Herzen, unsere Ohren jetzt auf für die guten Dinge, die jetzt kommen. Weil in den guten Dingen, da bist du drin. Danke dafür. Amen. Okay, habt ihr einen neuen Kalender? Ja, ein bisschen kleiner vielleicht oder hier digital irgendwie. Also ist nicht meins. Muss ich mich auch immer ein bisschen lustig machen, so innerlich natürlich nur. Ne? So, wenn man einen Termin ausmacht mit 5 Leuten. Ja, also ich habe innerhalb von 2 Sekunden meinen Termin eingeschrieben und dann geht das los. So. Und dann nach 2 Minuten, wann war das nochmal? So. Ja, hat natürlich, das liegt einfach daran, ich habe keine Ahnung, das ist eigentlich, ne? Ich kann damit überhaupt nicht groß umgehen, bin froh, wenn ich damit telefonieren kann, aber andere sind da total begeistert, ist ja auch ganz egal wie, aber ich vermute mal, ihr habt irgendwie einen Terminkalender, es sei denn, ihr seid in Rente, da habt ihr alle Zeit der Welt. Ja, jetzt ja die Rentner, hast du eine Ahnung, guck mal in unser Alter, ne? Enkelkinder, Garten und so weiter. Ja, müsst ständig Urlaub machen und so, muss alles gut geplant sein. Ja, ihr seid super. Okay, doch. Also, so, ne? So, da gibt's ein Kalendarium, ne? Tage, Monate, Wochen. Und dann gibt es in jedem guten Kalender noch so eine Einheit. Die findet man bei mir im Kalender immer hier unten. Manchmal ist auch rechts an der Seite. Und zwar Notizen oder To-Dos, Aufgaben. Ja, das soll es hier drin auch geben. Ja, gibt es. Ja, ihr seid auf der Höhe der Zeit. Ja, so. Dann hat man das Kalendarium und dann hat man diese To-Do-Liste. Ja, und da versucht man drauf festzuhalten, sag mal, was ist eigentlich dran? Was würde ich gerne machen? Das heißt, was muss ich vielleicht auch machen? Was kommt einfach auf mich zu? So, und jetzt denken wir mal nicht tageweise, wochenweise, sondern jahresweise. Was kommt dieses Jahr auf dich zu? Was ist dran? Was möchtest du machen? Was liegt so an? So, fangen wir mal an, wohnungstechnisch. Ich wollte im letzten Jahr schon noch so ein paar Platten im Garten gelegt haben. Habe ich nicht geschafft. Also muss ich auf dieses Jahr umschreiben, ein paar Platten legen. Bei manchen vielleicht ein Umzug, Haus kaufen, ja? Bauen. Größere Sachen renovieren. Aber irgendwas ist so mit wohnungstechnisch, also meistens irgendwie dran und das beschäftigt uns auch, kostet meist auch ziemlich viel Geld. Und es ist gut, wenn wir das im Blick haben. So, wohnungstechnisch. Was ist beruflich dran? Weiterbildung, Ausbildung. Ich bin froh, wenn ich meinen Job überhaupt behalte. Ja? Ich muss durchhalten. So, was ist beruflich dran? Aber wenn man im Beruf ist, ist irgendwas ist dran. Das ist ganz, ganz selten, dass man sagt, es sei denn, man sagt das ja bei manchen Beamten nach, aber das wird auch da die Ausnahme sein, dass immer alles so bleibt oder so. Aber ich habe neulich wirklich einen getroffen, Wirklich. Was? Der seit über 35 Jahren am gleichen Schreibtisch sitzt, auf dem gleichen Stuhl. Weiß nicht, dass sie den noch nicht ausgetauscht haben, den Stuhl meine ich. So irgendwie. Ist für mich, und da bin ich schon tausendmal umgezogen, gefühlt so. Ne? Und, aber gut, aber beruflich, irgendwas wird wahrscheinlich dran sein. Ne? Familiär. Was ist familiär dran? Das ist ja ganz unterschiedlich, ne? Also beziehungstechnisch. Falls wir Kinder haben, was ist mit denen dran? Kommen sie in die Schule rein oder kommen sie raus? Was machen sie dann weiter? Und man, das ist irgendwie alles so im, auf der eigenen To-Do-Liste des Jahres irgendwo mit drauf. Ne? Vielleicht willst du heiraten, vielleicht habt ihr Silberhochzeit, so, ne? Dann ist das auch irgendwie dran. Vielleicht feiern oder nicht feiern. Vielleicht musst du noch eine Scheidung verarbeiten. Dann ist das auch noch dran. Ne? Aber irgendwas in dem Bereich wird da auch dran sein. So, jetzt könnte man das weitermachen. Finanziell, gesundheitlich. Ich muss mal wieder dringend einen Gesundheitscheck-up machen. Ist auch schon terminiert, steht schon drin. Ja, habe ich schon dran gedacht. So, ne? Muss man dran denken in meinem Alter. Ja, gar nicht so einfach. Habe ich früher nicht machen müssen. Nein. Oh, jetzt frage ich das so, ne? Was ist gesundheitlich dran? Vielleicht sollte ich mal dringend mit dem Sport anfangen. Ne? Das ist mal ein bisschen gerade. Ein paar Warm-ups. So, und jetzt wundert es euch nicht, weil ich meine, wir sind in einem Gottesdienst. Was ist geistlich dran? Was ist spirituell dran? Und ich vermute mal, bisher hast du gesagt, habe ich auch schon gemerkt, da kommt was. Und jetzt geistlich spirituell. Wer von euch weiß heute schon, sagt, für mich ist geistlich spirituell 2015 das dran? Wer, müsste ich sagen, was? Wer weiß? Okay, ja, ein paar. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch noch nicht ganz genau. Deswegen habe ich gedacht, Gottesdienst ist eine gute Gelegenheit, das kann ich die Predigt gleich benutzen, damit ich auf die Reihe komme und vielleicht ein paar andere Leute mit mir mit. Was ist bei uns neben all den Dingen, die auch wichtig sind, die wir eben aufgezählt haben, geistlich, spirituell dran? Mal eine kleine Hilfe, damit wir uns in dem Markt der Möglichkeiten, der geistlichen Möglichkeiten, so ein bisschen zurechtfinden. Da kann man jetzt natürlich auch tausend Sachen machen. Ich habe mal so ein paar rausgegriffen. Und zwar sprechen wir immer wieder davon, dass eine Gemeinde, dass Christen 5 Aufträge haben. So, die haben wir jetzt uns hoffentlich nicht aus den Fingern gelutscht, sondern die könnte man jetzt alle biblisch begründen. Und ich sag euch mal, was die 5 Aufträge sind. Das erste fängt mit G an und heißt Gemeinschaft. Das ist ein geistlicher Auftrag, den wir da haben, Gemeinschaft zu leben. Es gibt so eine Art Jahreslosung, nennt man das. Das sind so Bibeltexte, die einen durchs Jahr begleiten können. Die werden auch so gelost und naja, ist ja egal. Auf alle Fälle, der Vers für dieses Jahr heißt, wisst ihr das, weiß einer das? Nehmt einander an. So wie Christus euch angenommen hat, nehmt einander an. Was meint ihr, ich habe es nie nachgezählt, wie oft das Wort einander und miteinander im Neuen Testament vorkommt. Das ist so oft, dass ich es nie angefangen habe zu zählen. Ich meine, ich kann über 10 zählen, das kriege ich noch einigermaßen hin. Aber das steht so oft im Neuen Testament. Ermahnt einander, ermutigt einander, dient einander. Wenn ihr einander zusammenkommt oder miteinander zusammenkommt, immer, es geht immer wieder um Gemeinschaft. Das ist ein geistlicher Auftrag, den wir von, das gehört auf Gottes To-Do-Liste. Also wenn wir fragen Gott, was ist geistig für uns dran, dann sagt er, hey, so Gottes To-Do-Liste hat zum Beispiel Gemeinschaft, steht da drauf. So, jetzt kann ich mich fragen, was mache ich damit? Wie gut bin ich da drin? Meine Beobachtung ist, und ich gebe mich ja schon mit diesem Thema selber so für mich so ein paar Jahre schon ab und auch so mit anderen Menschen, das hört sich jetzt komisch an, aber normalerweise sind wir alle nicht gemeinschaftsfähig. Und das merkst du, wenn du in einer Kleingruppe bist. Alle, die in einer Kleingruppe sind, sagen, da habe ich auch schon gemerkt. Ne? Das fängt schon oft bei der Terminsuche an. Such mal miteinander einen Termin. Oh nee, da kann ich aber nicht. Ja, warum nicht? Ja, dann sind einen Tag vorher schon meine Enkelkinder da und dann brauche ich einen Tag Pause und so, da kann ich da schon mal nicht. So, und dann, so machst du weiter. So, und dann kann eigentlich kaum einer und man wartet die ganze Zeit. Wer ist der Erste, der sagt, okay Leute, so ganz gut passt es mir auch nicht, aber ich möchte mich mit euch treffen und ich schlage mir einfach den Montag vor. Erlebt man relativ selten bei langjährigen Christen. Mit unserer Gemeinschaftsfähigkeit, wir wünschen uns das, wir wollen alle gemeinschaftsfähig sein, wir wollen uns miteinander treffen und so, aber wenn wir in kleinen Gruppen zusammen sind und es ist nicht nur Mama, Papa, Kind und Onkel und so, obwohl das manchmal noch schwieriger, kommt je nach auf Familie an, aber merkt man, das ist gar nicht so einfach. Manche müssen lernen, überhaupt zu reden. Das ist wirklich so. Die sind 40 Jahre alt, haben es noch nicht gelernt, über etwas Persönliches zu reden. Das kriegen die nicht. Da schnürt sich denen der Hals ab. Da kommt nichts raus. Das ist nicht böse, sondern die können einfach nicht. So, ne? Manche müssen oder können eine Viertelstunde am Stück reden. Und der Erste holt sich schon Tee, der Zweite geht schon auf Toilette. So, ja, keiner. Ahnt ihr langsam, warum Gott sagt, hey, das ist ein Auftrag. Wer Kleingruppe lebt, und zwar auf Dauer lebt, der verändert sich in seiner Persönlichkeit. Und ich habe schon viele Menschen erlebt, fromm bis zum Anschlag. Aber so mit Kleingruppen, mit realen Menschen, real zusammen sein, gemeinsam ein Programm besprechen und durchführen, das geht ein halbes Jahr gut. Vielleicht, wenn sie gut drauf sind, noch ein Jahr, weil sie ja zugesagt haben. Aber dann merken sie, dass die anderen alle nicht gemeinschaftsfähig sind und sie denken, nur ich bin es eigentlich, aber die anderen noch nicht. So, ne? So. Also, Gottes Auftrag ist, auf seiner To-Do-Liste ist, lebt Gemeinschaft. Werd gemeinschaftsfähiger. Jetzt kann ich schon mal gleich gucken, bin ich in einer kleinen Gruppe drin? Weil Gottesdienst ist nicht wirklich Gemeinschaft. Das ist so, ne? Man ist zusammen, das ist so oberflächliche Gemeinschaft. Kleingruppe, ne? Ein Jahr lang sich alle 14 Tage treffen, miteinander frühstücken, zusammen erzählen, spazieren gehen oder Radfahren oder Abendmahl feiern, zusammen singen, irgendein Programm machen, Film gucken. Ja? Ha, da muss man schon ganz viele Kompromisse machen und hat ganz viele Gelegenheiten, etwas Tolles zu erleben. Aber es ist gar nicht so einfach. Muss man zum Beispiel verbindlich sein. Ja, ist ganz schlecht, wenn ich sage, ja, ich bin auch dabei, alle 2 Monate. Dann ist man eigentlich nicht dabei. Ne? Also die Frage ist, bin ich dabei und wie positiv bin ich gemeinschaftsfördernd? Und das ist, glaube ich, eine Frage, da könnte ich jetzt zum Beispiel mich für 2015 drum kümmern und sagen, Lutz, wie wirst du gemeinschaftsfähiger? Wie wirst du ein noch positiveres Mitglied deiner Kleingruppe? Und das als geistliche Aufgabe sehen. Wenn das so wäre, hätte ich, glaube ich, ein richtiges Jahresthema. Das könnte ein Jahresthema sein, wo ich sagen würde, und ich bin dabei und ich möchte in der Gemeinschaft ein positiveres Mitglied werden. Mehr persönlich erzählen, aber auch der anderen zuhören, die fragen, wie geht's dir eigentlich? Kann ich dir helfen? So, ne? Alle anderen sagen ab und ich sage, ach komm Leute, wenn wir uns zu zweit treffen, wir machen das hier. Also Gemeinschaft. So, jetzt gibt es aber noch mehr auf Gottes To-Do-Liste, sonst wäre ja auch nicht Gott. Das nächste hat was mit N zu tun und zwar Nachfolge. Irgendwie habe ich einen falschen Stift hier heute erwischt. Nachfolge. Nachfolge, Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Ist schon ein Auftrag. Nachfolge. Also Jesus geht voran und ich gehe mit Jesus hinterher. Und das ist so eine ganz intensive Beziehung. Bei Nachfolge, da geht es um ganz viele Dinge, aber da geht es vor allem um Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung. Wo Jesus dem Petrus sagt, du wirst, du, nicht alle anderen, du, Lutz, du, Matthias, du wirst, Petrus, zu einem Menschenfischer werden. Das ist ganz typische Nachfolge. Jesus möchte uns in eine Berufung, eine geistliche Berufung hineinführen. Er möchte aber auch unseren Charakter verändern. Muss er beim Petrus auch, muss er bei mir auch. das sind harte Themen. Gerade für langjährige Christen wird das immer härter. Weil man hat irgendwann so ein Level erreicht, ne? So mit Kleingruppe und Termine machen und auch mal Kordel geben und nachgeben und sagen ja und sich einfügen. So, und dann hat man aber meistens noch so ein paar andere Brocken. Ja, zum Beispiel, was fällt einem da ein? Was sind so Brocken, die wir so mit uns rum... Menschenfurcht. Irgendwie habe ich Angst vor Menschen. Und das äußert sich immer darin, dass wenn mehrere Menschen zusammen sind, dann ziehe ich mich automatisch zurück. So, das könnte so ein Brocken sein, wo man sagt, hey, so, will ich jetzt mit dieser Menschenfurcht alt werden oder sagen, das gehe ich mal an. Oder so Passivität. Das muss nicht nur Ruhe sein, sondern irgendwie immer so, was die anderen machen, wenn die anderen sagen, immer so abwarten. Wenn die anderen, ja, gut, dann gehe ich einen Schritt weit mit, aber so mit Initiative, also das sind gerade Leute, die noch nie umgezogen sind, und das sind ja viele von euch, ne? Wenn man umzieht, muss man initiativ werden. Du musst auf neue Leute zugehen. Das geht gar nicht anders. Wenn man selten umgezogen ist, hat man das vielleicht noch nie. Also wir erleben das immer, wenn wir hier mal beim Kaffee trinken sind. Da kannst du mit 10 Leuten zusammen sein und keiner fragt dich, wie geht's dir? Wirklich. Das ist echt so. Weil die denken immer, das wissen doch alle, dass es allen gut geht. So, ne? Oder dass einer mal sagt, ach, du bist neu hier. Sag mal, wie war es denn so und so. Das kommt ganz, weil es nicht gelernt worden ist. So. Nachfolge kann Jesus sagen, weißt du was, da gehen wir beiden mal dran. Ich mache dich mal ein bisschen initiativer, ja, dass du mal Dinge, Schritte in Gang bringen kannst, etwas tun kannst. So, wie macht er das meistens? Meistens macht er das nicht nur im, dass ich auf der Bettkante sitze und bete, so, das kann auch passieren, sondern meistens macht er das in Form von Zweierschaft. Diese harten Dinge, da brauche ich eigentlich jemanden, der mir dabei hilft, diese Schritte zu gehen, vor dem ich Rechenschaft ablege. Viele von uns haben Zweierschaften. Wir machen das Männer, Männer, Frauen, Frauen. Also immer ein Mann, eine Frau. Wir treffen uns regelmäßig, sonst bringt das ganz wenig, alle 14 Tage oder so. Wir gehen zusammen spazieren oder treffen uns auf der Autobahnraststätte oder uns zu Hause vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Und was machen wir da? Wir machen nichts Spektakuläres, sondern was machen wir? Wir beten. Und was machen wir vor dem Beten? Wir erzählen. Wir erzählen nämlich, wie geht es mir? Wie geht's dir? Was ist los? So, und das fängt erstmal locker an. Und das ist auch richtig so, ne? Bei Smalltalk. So. Und dann ist man so ein halbes Jahr unterwegs oder so ein Jahr unterwegs, ne? Und dann sagt man, sag mal, wie geht's eigentlich in der Ehe? Das harte Thema. Ja, nach 2 Jahren kannst du fragen, sag mal, wie läuft's eigentlich mit deiner Sexualität? Wow! Das sind die Themen. Natürlich möchte Gott daran. Aber das macht er nicht im luftleeren Raum, sondern das macht er oft durch Menschen. Ja, so wie alles andere, wenn ich meine Platten legen will im Garten, dann muss ich einen Termin machen, dann muss ich Steine kaufen, dann muss ich einen Plan machen und dann muss ich mir die Hände dreckig machen. So, ne? Das ist das Thema Nachfolge. Ich folge Jesus nach und er macht das mit mir, er geht an meine Persönlichkeit ran und dazu benutzt er andere Menschen. Und vielleicht ist das dein Jahresthema. Ja, wo du sagst, Mensch, an der einen Stelle, ich komme da nicht weiter. Na, dann wäre das vielleicht so dein Jahresthema und sagst so, ich suche mir eine Zweierschaft, suche mir einen anderen Mann oder eine andere Frau und ich werde mit der darüber reden. Und dann werden wir zusammen beten nachher. Ne, das ist nichts, was man nicht machen könnte, aber das kann eine riesengroße geistliche Aufgabe to do sein. So, dann haben wir hier was, das fängt mit A an. Und das ist Anbetung. Gott möchte angebeten werden. Ja, Anbetung. Gott möchte angebeten werden und er möchte uns da so reinführen, dass wir das mit dem ganzen Herzen machen. Also weshalb singen wir hier Lieder? Weil wir wollen Gott anbeten. Wir wollen ihm sagen, ich liebe dich. Haben wir eben gesungen, ne? Oder manche Lieder haben damit zu tun, so, ich habe Angst, das ist mir zu schwer. Anbetung heißt, ich begegne dem allmächtigen Gott, dem himmlischen Vater, mit dem, was mich bewegt und ich singe es, ich bete es, ich erzähle es, ich bete ihn damit an, ich gebe ihm den Platz, der ihm gehört. Er ist der Vater im Himmel, er ist der König, er ist der Liebhaber des Lebens und das sage ich ihm. Anbetung. Das kann eine Jahresaufgabe sein, dass jemand sagt, ja, also das Danken habe ich schon so ein bisschen gelernt. Danke für das Essen. Danke für mein Auto. Danke für meinen Ehepartner. Das ist schon mal super. So fängt Anbetung an, aber das ist der Anfang. Anbetung hat noch mehr mit Emotionalität zu tun. Danken hat was mit Denken zu tun. Ne? Ich denke nach und sage, ja, das ist alles gut, ja, richtig, also sage ich Danke. Ne? So wie kleine Kinder, denen muss man das manchmal beibringen und jetzt, was ne? Nach Weihnachten, was, ja, Dankeschön. Gut, super. Das war schon mal eine Stufe. Anbetung ist noch mal mehr. Anbetung ist, das ist Herzschlag. Das ist Emotionalität. Und vielleicht ist es deine Jahresaufgabe, in der Emotionalität auch zu wachsen. Gott von ganzem Herzen Danke zu sagen. Weshalb machen wir diese zeitgemäße Musik? Warum machen wir zeitgemäße Musik hier? Warum singen wir nicht Paul Gerhardt 1548? Nein, hat er noch gar nicht gelebt, 1800 und. Okay, aber ne, warum machen wir das? Warum machen wir es zeitgemäß? Kommen deine Gefühle aus dem 15. Jahrhundert oder aus dem 20. Jahrhundert? Das sind unsere Gefühle. Heute. Ja? Und mit unseren heutigen Gefühlen sagen wir und Worten sagen wir, Vater, ich liebe dich. Das hätte Martin Luther anders ausgedrückt wahrscheinlich. Ja? Und er hätte auch eine andere Melodieführung gewählt, weil sie eine andere Emotionalität hatten. Aber wir haben heute die Aufgabe und es ist ein Auftrag Gottes und vielleicht ist es deine Jahresaufgabe zu sagen, ich möchte emotionaler, mehr von Herzen, persönlicher Gott so anbeten, als der ist. Als Vater, als König, als Retter, als Heiler, als Hirte, als Bräutigam, als Vater, du bist wunderbar. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Mit all dem, was ich bin und habe. Das ist so eine To-Do-Sache, die Gott uns aufgibt und vielleicht ist das so was Geistliches, was dich bewegen könnte. So, dann haben wir noch was. So, und da kommt das Dienen. Dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist ein Auftrag Gottes, ja, einander zu dienen. Gott gibt uns dazu unterschiedlichste Begabungen. Ne? Manche haben so eine technische Dienstgabe bekommen. Wow, bewundere ich. Ich kann das Ding da hinten anmachen, aber ich könnte noch nicht mal dafür sorgen, dass eine CD abgespielt wird. Das ist so. Keine Ahnung. Ne? Ihr denkt, oh, das ist doch einfach. Ja, geh da mal hin. Da gibt es dermaßen viele Knöpfe, das ist unglaublich. Ne? Also wie viele Knöpfe die beherrschen, die wissen genau, welchen Knopf sie drehen müssen. Also das finde ich, das ist unglaublich. Für mich unglaublich, was ihr da hinten leistet. So, ne? Kann ich nicht. Ja. So, und die könnten das nicht leisten, wenn die sagen würden, ach ja, einmal im Jahr mache ich das. Nein. Wenn du dienen willst, dann musst du es regelmäßig machen. Das ist so. Du musst Teil eines Teams sein. Und genau das hat Gott, glaube ich, vor. Dass wir nämlich dadurch auch wieder gemeinschaftsfähiger werden. In der Persönlichkeit reifen. Ja, aber auch die schönen Dinge erleben, weil im Dienen erleben wir auch Gott. Auf einmal funktionieren Dinge, wir entwickeln uns. Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Es funktioniert etwas, was wir selber alleine nie auf die Beine stellen könnten. Wer kann Gemeinde alleine auf die Beine stellen? Keiner. Stellt euch mal vor, da hinten findet jetzt gerade da ein Kinderprogramm statt. Hinten in der Werkstatt ist ein Kinderprogramm. Das ist nicht unglaublich? Und du sitzt hier und ich stehe hier. Ist das nicht super? Dass welche sich um Kinder, um die Schwächeren kümmern, hat was immer mit Lieben zu tun. Aber auch mit Verbindlichkeit, mit Ausdauer, da dran zu bleiben. Die Gabe zu entdecken, weiterzuentwickeln. Und dann nicht nur irgendwie, dann bin ich, so könnte ich ja sagen, so jetzt bin ich 5 Jahre dabei und jetzt ist aber auch gut. Dann sagt, ja jetzt bist du 5 Jahre dabei. Was hältst du jetzt davon? Bisher hast du 5 Jahre mitgearbeitet. Und ab 2015 wirst du die Gruppe leiten. Oh, wow, mehr Verantwortung. Eine heilige Sache. Gott noch mal mehr erleben, noch mal intensiver. Ja, Gott hat eine Weiterentwicklung für uns vor. Wir werden dieses Jahr mit dem Gemeinderat starten. Das sind die Insider, die wissen das jetzt. Das ist so eine strukturelle Veränderung. Dadurch kriegen die Dienstbereiche und die Dienstgruppen mehr Verantwortung. Das heißt, ihr werdet mehr Dinge diskutieren und entscheiden und selber umsetzen können. Egal in welchem Bereich du bist. Wenn die Techniker sagen, wir wollen eine Technikerschulung machen, machen sie eine Technikerschulung. Wow. Wenn die Kinder sagen, oh, wir wollen mal ein Kinderfest veranstalten oder mal übernachten, dann werden sie übernachten und ein Kinderfest veranstalten. Wenn eine Kleingruppe sagt, oh, wir wollen mal miteinander einen Glaubensgrundkurs durchführen oder eine Freizeit machen, wir fahren mal eine Nacht weg, um die Gemeinschaft zu fördern, wir laden noch ein paar andere ein, dann werdet ihr das machen. Ihr kriegt mehr Verantwortung, mehr Dienstmöglichkeit, Dinge zu entscheiden, weil es gibt ein gewisses Level und Gott hat noch ein höheres Level für uns. Das ist eine seiner ganz großen Aufgaben in unserem Leben, wo er sagt, hey, und ich habe dich berufen zum Dienen, du darfst es mit mir und du wirst mich dabei erleben. So, da gibt es aber noch mehr. Und das ist aber auch schon das Letzte. Das ist E. Das ist vielleicht ein Fremdwort, das steht für Evangelisation. Bei Evangelisation geht es darum, Menschen, die bisher Gott noch nicht so kennengelernt haben, als Vater, die Jesus noch nicht kennengelernt haben, dass er ihnen die Schuld vergibt, dass man denen das nochmal nahe bringt. Das ist als Gemeinde unser Jahresschwerpunkt. Jetzt müssten ganz viele sagen, okay, wahrscheinlich ist das meine große Herausforderung, geistliche Herausforderung für 2015 von uns. Weil bisher waren wir da nicht so gut drin. Wir waren bisher relativ gut drin, Menschen, die schon christlich vorgeglüht waren, vielleicht auch schon wieder erkaltet waren, ja, denen zu sagen, Leute, und Gott ist immer noch derselbe und er ist ein lebendiger Gott. Nur du musst mal wieder neu anfangen zu glauben, vielleicht auch anders anfangen zu glauben. Pack mal deine Emotionalität damit rein. Ja, also 20 Jahre lang Glauben mit reduzierter Emotionalität landet bei Asche. Die glüht noch so ein bisschen, aber das ist alles nicht wirklich mehr, das reißt einem selber nicht mehr vom Hocker. Und wenn man auf einmal erlebt, Gott kennt auch meine Gefühle und da möchte er reinkommen. Und es gibt so abgefahrene Dinge wie Prophetie, wie Sprachengebet, wie Heilung. Und das ist alles heute da und das können wir erleben miteinander. Wow, das kann uns neu aufbauen, weil wir Gott neu erleben. Da sind wir bisher relativ gut drin. Also wir merken immer so, Menschen kommen zu uns und finden das sehr inspirierend. Und dann sagen wir denen irgendwann so, jetzt ihr nascht an den Früchten. Und jetzt dürft ihr selber zu den Wurzeln gehen. Eure eigene Spiritualität darf erneuert werden, kann erneuert werden. Und wir können euch den Weg zeigen, und dass ihr 40 Jahre alt seid, 45 Jahre alt seid und nochmal ganz neu zum Glauben kommt, nochmal ganz neu aufblühen können. Da sind wir relativ gut drin. So Leute von ganz außen zu erreichen, erleben wir immer wieder, Gott sei Dank. Aber noch lange nicht genug. Ich habe jetzt mal eine Statistik gelesen, die ist im freievangelischen Bereich, dass pro Gemeinde in Deutschland im Jahr 1,5 Menschen zum Glauben kommen. Also ist Statistik, also halb kann man nicht zum Glauben kommen. Entweder kommt man ganz zum Glauben oder nicht. Aber statistisch gesehen, so eine Durchschnittsgemeinde in Deutschland hat so 60 bis 80 Mitglieder. Jetzt denkt man, 60 bis 80 Mitglieder und 60 bis 80 Mitglieder kriegen es mal gerade gebacken, dass so, ich sag das mal so ein bisschen buschikos, dass 1,5 Leute zum Glauben kommen, dann müsste jeder Laden Konkurs anmelden irgendwann, ne? Also mit 1,5 Neukunden, sage ich mal so, das ist schwierig, ist das schwierig. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns, da reinzuwachsen. Und das ist so etwas wie bei so einer To-Do-Liste. Du schreibst erstmal was rauf, wo du weißt, Plattenlegen ist wichtig. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich weiß auch noch nicht genau wann. Ich habe auch noch nicht richtig Lust dazu. Aber ich weiß, es ist dran. Habe übrigens Erfolgserlebnis gehabt. Ja? Seit 4 Jahren sollte ich in der Küche so ein Verkleidungsbrett anbringen. Ich habe es jetzt geschafft. Was ich damit sagen will, ist, Ich glaube, ganz viele Menschen von uns sollten das auf ihre geistliche To-Do-Liste raufschreiben für 2015. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie und wann. Uns es nur noch schwerfällt, weil es so unkonkret ist. Aber geht hin in alle Welt. Wer hat das gesagt? Jesus. Klingt das nach einem Auftrag? Klingt ziemlich nach einem Auftrag. Und mach es zu Jüngern, zu Nachfolgern, ne? Tauft sie. Das ist Evangelisation. Evangelisation hört dann auf, wenn Leute getauft worden sind. Biblisch gesehen. Ich weiß, Kirchengeschichte, die bei uns wird das anders gehandhabt. Die werden erstmal getauft. Dann versucht man ihnen mühsam das Evangelium beizupolen, ne? Und hofft darauf, dass sie dann irgendwann durchstarten. Passiert in den meisten deutschen Fällen nicht. Weil es auch Dinge vertauscht worden sind. Evangelisation von der Bibel her heißt, ich versuche mit Menschen in Kontakt zu kommen, sodass wir eine Basis bekommen. Sie müssen geliebt werden. Von wem? Von Jesus. Ja, und von wem noch? Von mir. Ich vermute mal, deswegen ist es so herausfordernd von uns. Wir müssen Menschen lieben, die ganz anders sind als ich. Noch ganz anders. Sie müssen geliebt werden. Und aus der Liebe heraus kommen wir vielleicht irgendwann mal garantiert auf Lebensthemen zu sprechen. Sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oder sag mal, wie läuft es bei dir eigentlich in der Ehe? Ja, das sind dann so die Themen, die irgendwann kommen. Und dann reden wir miteinander. Und wenn Gott uns Gnade schenkt, kommen wir auf tiefer liegende Themen zu sprechen. Und dann müssen wir ihnen dann irgendwann mal erklären, wie das so mit Gott, dem Vater ist und Jesus, warum Jesus gekommen ist und welche Chancen er uns eröffnet durch den Glauben, ne, dass wir durch ihn das großartigste Leben dieser Welt bekommen, in der Kraft des Heiligen Geistes, Fremdwort, vielleicht noch nicht beim ersten Mal erwähnen, ne, aber so, wie das Leben ist und dann irgendwann die Frage, hey, willst du nicht auch? Evangelisation. Das werden wir uns dieses Jahr noch ganz genau angucken. Wir werden uns angucken, wie man sowas machen kann. Wir werden uns irgendwie innerlich vorbereiten, dass wir so einen Zugang dazu bekommen, so Details klären, Motivationen klären. Warum machen wir das eigentlich? Ja? Damit werden wir noch richtig zu tun bekommen. Und das wird uns herausfordern. Das wird uns liebevoller machen. Es wird uns kreativer machen. Es wird uns geduldiger machen. Es wird uns demütiger machen. Es wird uns mehr an das Herz Gottes bringen. Es wird uns mehr an das Herz von Menschen bringen. Es wird uns herausfordern. Aber ich glaube in einer ganz, ganz tollen Art und Weise. So, das sind die 5 Aufträge. Was ist deiner? Wo müsstest du jetzt so deinen Punkt machen und sagen, na, ich glaube, ne, muss noch ein paar Platten legen, muss noch renovieren. Beruflich muss ich das noch machen, finanziell muss ich da noch mal ein bisschen mehr Geld einnehmen und so, familiär muss ich das machen. Und wenn ich an mein geistliches Leben denke, dann, so jetzt kriegt ihr alle einen Stift und macht vorne euren Punkt. Nein, entspannt euch, aber es wäre gut. Damit du nicht einfach nach Hause gehst und dich über den schönen Rinderbraten nachher freust und wieder in den Alltag stolperst. Was ist die geistliche Herausforderung Gottes für mein und dein Leben 2015? Die wird wahrscheinlich irgendwo in diesem Bereich liegen. Irgendwo. Ihr habt es vielleicht schon erkannt, wenn man das von oben nach unten liest. Gnade. Wisst ihr, das leben zu dürfen und zu können, ist eine riesengroße Gnade. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, der anderen Menschen wirklich dient und nicht attraktiv war? Hast du mal einen Menschen gesehen, der sich um Kinder kümmert, wirklich um Kinder kümmert und nicht ein attraktiver Mensch war? Menschen, die dienen, sind attraktiv. Die haben etwas. Das ist was Göttliches, was Gott in ihr Leben reingelegt hat. Natürlich ist auch eine Charaktergeschichte, die da entstanden ist, eine Belastbarkeit, die gewachsen ist. Natürlich auch. Aber die haben etwas Besonderes, was darüber hinausgeht. Menschen, die wirklich mit voller emotionaler Reife, in der Freude und Trauer Gott anbeten können, mit all dem, was sie sind und haben. Mit ihrem Geld, mit ihren Armen, mit ihren Lippen, mit ihren Gefühlen. Haben die was? Die haben was. Wenn man solche Menschen erlebt, dann merkt man, die haben was, die haben eine Aura. Das ist was Besonderes. Die haben was Göttliches, was sie umgibt. Menschen, die Zweierschaften leben, alle 14 Tage oder jede Woche, keine Ahnung, über Jahre. Ich sage euch, die haben was. Die machen einen Unterschied. Die machen einen Unterschied in dem, was sie sind und wer sie sind. Wie sie mit Dingen umgehen, wie sie über Dinge denken, über sich denken, über andere Menschen. Wie sie Dinge in den Griff bekommen haben. Die haben die Gnade Gottes erlebt. Es gibt mal einen Begriff in der Bibel, der heißt, es gibt ein Gnadenjahr. Das Gnadenjahr des Herrn kommt in Jesaja vor. Kommt in Lukas Kapitel 4 zum Beispiel vor, als Jesus auftritt, Jesaja liest und da sagt er, Gefangene werden in die Freiheit geführt werden, Blinde werden sehend werden, Arme wird was Gutes geschehen, ich weiß nicht mehr genau, was da steht. Ne? Wo er das sagt, Misshandelte, Verletzte werden aufgerichtet werden, so werden in die Freiheit geführt werden, heißt es da. So. Das hat immer was mit Gnade zu tun. Sagte, und das ist das Gnadenjahr des Herrn. Und es ist mit mir, sagt Jesus, angebrochen, das Gnadenjahr des Herrn. Ich wünsche uns allen Gnadenjahr des Herrn 2015, dass wir richtig satt werden an die Gnade Gottes, an seinen Geschenken. Und hier sind so ein paar Wegweiser für uns, wo wir sagen können, ja, und genau da möchte ich reinwachsen. Wenn Jesus das so formuliert, Arme, Misshandelte, Gefangene. Dann sind das alle Leute, die im Krieg, in einer Kriegssituation verletzt worden sind. Durch Krieg sind sie gefangen geführt worden, durch Krieg sind sie verarmt, durch Krieg sind sie misshandelt worden, durch Krieg sind sie blind geworden. Im Krieg wurden damals viele Augen verletzt, manche auch absichtlich ausgestochen, um sie zusätzlich zu demütigen. Ein Volk zu demütigen. Das merkt man häufiger in der Bibel, wenn man solche Stellen liest. Alles Kriegsversehrte. Wir befinden uns in einem Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Teufel. Wir sind mittendrin. Und trotzdem Gnadenjahr. Trotzdem ist der Sieg, die Gnade Gottes, der geschenkte Sieg auf unserer Seite. Ich sage das nur, damit wir nicht einfach so reinstolpern, sondern wissen, ja, ihr werdet schon bei der Auswahl eurer Tops merken, das fällt euch nicht so leicht. Ihr werdet zögern, ihr werdet sagen, will ich das wirklich angehen? Will ich das wirklich angehen? Und ihr merkt, das fällt euch nicht so leicht. Also mir fällt das nicht leicht. Ich merke, da gibt es so Widerstände. Und wisst ihr, woher die Widerstände kommen? Wir leben in einem Kampf. Und da gibt es Mächte zwischen Himmel und Erde, die zerren an uns. Die wollen uns ins Dunkel herabzerren. Die sagen, nein, tu es nicht. Leg die Platten, aber lass das sein. Bring die Küche endlich in Ordnung, aber nicht das. Durch Jesus haben wir ein Gnadenjahr des Herrn, auch in 2015. Durch ihn haben wir die Chance, hier unseren Punkt zu machen und aus dem Punkt irgendwann einen Termin zu machen im Kalender. Da werde ich das Seminar besuchen. Da werde ich zum ersten Mal im Gottesdienst mit erhobenen Händen stehen. Da werde ich zum ersten Mal, ich ziehe das Ding durch. Ich mache es. Ich mache den Termin. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Irgendwann landen wir dabei. Deswegen ist eine To-Do-Liste da. Dass es nicht nur ein frommer Wunsch bleibt. Ach, es wäre nett. So die Illusion. Ne? Sondern dass daraus Wirklichkeit wird. Und dazu gehören nachher Termine und Dinge, die ich wirklich irgendwann mache und tue. Die Gnade Gottes ist keine Idee, ist kein Wunsch. Die Gnade Gottes ist ein Teil unserer Lebenswirklichkeit. Dass wir das göttliche Gnadengeschenk in 2015 real erleben. So, wir werden jetzt ein Lied nochmal singen, was Sören geschrieben hat. Das haben wir vorhin auch schon gesungen. Das hat Sören selber geschrieben. Hat er nicht im Internet gefunden. sondern ich weiß nicht, ob er im Auto saß oder in der Küche, irgendwann hat ihn der Heilige Geist geküsst, weil er ein Mann ist, der Anbetung liebt, weil er ein Mann ist, der bereit ist zu dienen, weil er ein Mann ist, der Gemeinschaft pflegt, hat Gott ihn auf eine neue Stufe geführt und sagt, Sören, bisher hast du andere Lieder nachgespielt, heute schenke ich dir ein Lied. Und dieses Lied, da geht es auch um diese Gnade Gottes. Wir haben es vorhin schon gesungen, dass Gottes Gnade da ist. Und dann hat das einen ganz schönen, für mich finde ich, eine ganz schöne Nebenaussage oder Hauptaussage, nämlich, wie kann ich die Gnade, wie kann die wirklich für mich werden? Großes Wort, Riesenbrühwürfel, der muss aufgelöst werden. Und dann ist so dieser Hinweis, er zeigt es uns im Abendmahl. Im Abendmahl, da vorne haben wir es, im Brot und im Kelch, hier ist Traubensaft drin, da hat sich Jesus nochmal offenbart, wer er ist. Als derjenige, der Gemeinschaft liebt. Mit großer Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu halten. Jesus, der liebt Gemeinschaft, er lebt Gemeinschaft. Er hat Nachfolge gelebt mit seinem Vater. Ist darin auch geistlich gewachsen. Mit 30 war er anders als mit 3. Und mit 33 war er nochmal anders als mit 30. Er war ein Mann voller Anbetung. Seine Emotionen, die waren immer richtig. Sei es in der Trauer, wo er Tränen geweint hat, oder in der Freude. Die waren immer gesund und heil und vollkommen. Hat er gedient? Er hat sein ganzes Leben gegeben als Lösegeld für uns. Er hat gedient. Hat er evangelisiert? Immer auf Menschen zugegangen. Und will er bis heute, um sie für sich zu gewinnen und für das Leben, was er mit sich bringt. Und das zeigt er uns im Abendmahl. Wenn er auf das Brot verweist, Jesus, dann hat er gesagt, nehmt und esst, dies ist mein Leib. Er möchte es dadurch vergegenwärtigen, dass wir die Wirklichkeit merken und spüren. Es ist was Ernstes, die Gnade Gottes. Und beim Kelch hat er gesagt, nehmt und trinkt. Und lasst unter euch gegenwärtig sein, dass ich mein Leben für euch gegeben habe. Ich habe das Bündnis geschlossen. Wir werden das Abendmahl rumgehen lassen, wir werden das Lied singen. Und das ist eure Zeit mit dem Vater. Wir machen das ganz einfach, wir fangen immer da an. Und für jede Reihe gibt es einmal einen Teller mit Brot und einen Kelch und lasst das einfach bis zum Ende laufen und dann holt das dort jemand wieder ab. Also ihr müsst es nicht weiterreichen. Lasst das immer so Reihe für Reihe gehen und wir hören das Lied dabei und singen das Lied dabei und lassen uns damit reinnehmen in diese Gnade Gottes, die wirklich ist. Lieber Vater, danke dir, dass das Leben nicht nur Essen und Trinken ist. Und arbeiten und schlafen und Gesundheit, sondern dass du auch noch einen geistlichen Auftrag für uns hast, eine Reise mit uns, einen Weg. Und das ist ein Weg, der atmet Gnade, der ist Gnade. Der führt uns über das hinaus, was wir selber sind und hat nichts mit unserer eigenen Leistung zu tun, sondern fließt wie ein Geschenk in unser Leben hinein. Und trotzdem passiert es nicht ohne uns, sondern du nimmst uns mit auf diesen Weg. Wir wollen jetzt so in den nächsten 5 Minuten, Vater, mit dir verbringen oder 10 Minuten. Und wir gehen diese Reise durchs Abendmahl. Und wir sagen dir, du darfst zu uns reden. Wir bitten dich sogar darum, dass du zu uns redest. Und uns nochmal die Punkte zeigst, die geistlich für uns 2015 dran sind. Und bringen sie uns so nah, dass wir sagen, wir schreiben sie auf die Liste auf. Wir schreiben es auf. Amen. Aus Kolosser Kapitel 2, nochmal dieser Text im Zusammenhang. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in der ganzen Fülle. Man merkt, das ist ein Glaubenssatz, ne? Wirklich, wahrhaftig. Die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch, uns, dir und mir, die Fülle des Heils zuteil. Wow. Wir reden hier über die Macht Gottes, die den Tod überwunden hat, alle Sünde weggewischt hat, die Tote zum Leben erwecken kann. Und die gilt jetzt und sie wird uns zugeteilt. Nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Und jetzt Vers 13. Einst wart ihr tot. Das heißt, in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben, den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, den hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ich habe im alten Jahr noch ein paar Verträge gemacht, ein paar Grundstücke verkauft und auf manchen Grundstücken waren noch Grundschulden eingetragen von 1960 und 1950 irgendwas. Ja, Grundschulden eingetragen. Die mussten gelöscht werden. Weil ein neuer Besitzer sagt, nee, mit den alten Schulden möchte ich nicht das Grundstück übernehmen. Das ist auch richtig so. Vielleicht gibt es noch alte Schulden in deinem und meinem Leben. Aus den 60er Jahren oder keine Ahnung, was für dich alt heißt. Lass uns sie auch nicht mit ins neue Jahr reinnehmen. Sondern da ist derjenige, der für alte und neue Schuld aktuelle gestorben ist. Der hat diesen Schuldbrief, der gegen uns redet. Und dieser Schuldbrief, der wird vom Teufel mit seinen Dämonen ausgestellt. Der weiß ganz genau, was Sache ist. Und damit klagt er uns an. Damit hemmt er uns. Damit versucht er uns gefangen zu nehmen. Der ist in Jesus, ist er bezahlt. Der ist ans Kreuz genagelt worden und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt, so als Besiegte. Und das alles in und durch Christus. Wir stellen uns nochmal unter den Segen Gottes. Jesus, danke für das großartige Leben, das du uns schenkst, weil du das Alte in Ordnung bringst, was nicht zum Leben gehört, was nicht zu dir passt. Unsere Eifersucht und Neid, unsere sexuelle Unreinheit, unser Geiz, unsere Bequemlichkeit, unser Egoismus, unsere Verlogenheit. Alles hast du in Ordnung gebracht. Vielen Dank, dass wir jetzt frei sind. Frei für dieses Gnadenjahr des Herrn 2015 mit all den Dingen, die da drin sind. Und dass wir sie in deiner Kraft und unter deiner Führung angehen können. Und Vater, wir sagen dir, wir freuen uns darauf, als Befreite miteinander das neue Jahr anzugehen. Und schenk uns all die Unterstützung, die wir brauchen. Schenk uns gute Kleingruppen. Gut heißt nicht nur, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wo die wirklichen Themen behandelt werden. Schenk uns Zweierschaften, Menschen, die uns begleiten, damit wir die harten Nüsse knacken. Schenk uns neue Menschen, die du uns begegnest und wo wir für dich werben können, sie lieben können, etwas erzählen können von dir, wie du bist und es so erzählen können, dass es ihnen nahe geht und dass sie sich dafür entscheiden können, es selbst annehmen. Schenk uns neue Möglichkeiten zum Dienen und die Bereitschaft, es auch zu tun, uns da reinzugeben. Schenk uns die Gelegenheiten der Anbetung wie heute, wo wir lernen von ganzem Herzen, so wie wir sind, mit unseren Gedanken und Gefühlen, zu dir zu kommen. Danke für das schöne Jahr, was vor uns liegt. Wir lieben dich. Geht hin im Frieden, das heißt im Glück, in der Kraft Gottes. Amen. Amen.